Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Das Steuerparadies Dubai ist derzeit schwer angesagt bei Influencern und anderen Prominenten, wenn etwa Familie Fercici sich in Berlin vor Gericht mit Abu Chaka streitet, dann reisen die bekannte Influencerin Anna Maria und ihr rappender Mann Bushido in der Regel aus ihrer Wahlheimat Dubai an, der Hauptstadt des Emirats Dubai. Das gehört zu den Vereinigten Arabischen Emiraten am Persischen Golf. Ausgerechnet da, in Dubai, findet ab November die nächste Weltklimakonferenz statt. Ist das genauso anrüchig wie die Fußball-WM in Katar oder können wir auch was lernen von Dubai? Das frage ich Tobias Zumbrägel vom Verein Zentrum für angewandte Forschung in Partnerschaft mit dem Orient, kurz CARPO. Herr Zumbrägel, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Wir reden miteinander, weil der Klimagipfel ab heute in Berlin vorbereitet wird, beim Petersberger Klimadialog. Um den Elefanten im Raum gleich abzuräumen, was sagen Sie, ist es anrüchig, die Weltklimakonferenz ausgerechnet in der Wüste abzuhalten, beim zweitgrößten Erdölproduzenten der Welt?
Die Kritik ist auf jeden Fall erstmal berechtigt und natürlich wirkt das auch erstmal anrüchig. Dieselbe Kritik gab es übrigens auch schon bereits vor 11 Jahren, als die Klimakonferenz in den Nachbarstaat Katar vorbereitet worden ist und durchgeführt worden ist, was ja genauso auch auf fossilen Brennstoffen beruht. Also man hat natürlich diese Länder, die einfach den größten ökologischen Fußabdruck pro Kopf haben. Aber diese Länder braucht man natürlich auch an Bord. Und insofern ist es tatsächlich schon durchaus auch wichtig und relevant, dass so eine Klimakonferenz dort stattfinden kann.
Dubai hat sich gemausert zu einem wichtigen touristischen Ziel. Aber Hauptgeschäft ist nach wie vor der Verkauf von Öl und Gas. Profitiert Dubai eigentlich vom Ukraine-Krieg?
Ja, da müssen wir tatsächlich so ein bisschen unterscheiden, denn tatsächlich, wie Sie schon eingangs richtig gesagt haben, reden wir über die Vereinigten Arabischen Emirate, was natürlich erstmal ein Konglomerat von 7 Ländern Emiraten ist, was sich als Föderation zusammengeschlossen hat. Und Dubai hat eigentlich gar nicht die vielen Öl- und Gasreserven, wie beispielsweise das etwas mächtigere Nachbarland Abu Dhabi. Dubai hat schon sehr frühzeitig versucht, seine Wirtschaft unabhängig vom Öl zu machen, hat unter anderem eben in den Tourismus investiert und in andere Sparten. Das machen die anderen Länder auch, aber eigentlich ist es vor allen Dingen eben Abu Dhabi als größtes und wohlhabendste Land, das eben hier auf den Öl- und Gasverkauf setzt und das auch weiterhin tut. Und Abu Dhabi lenkt im Prinzip eigentlich auch die Geschicke des Vereinigten Arabischen Emirates und ist eigentlich auch der inoffizielle Ausrichter der Klimakonferenz. Sie findet in Dubai statt, aber hinter der Fassade lenken eigentlich Abu Dhabi oder lenkt das Emirat Abu Dhabi die Fäden hier. Und da möchte man eigentlich noch nicht so richtig weg vom Öl und Gas.
Wie wichtig sind denn die Vereinigten Arabischen Emirate, also Abu Dhabi und Dubai, vor allem für Deutschland beim Versuch, sich von russischen Energielieferungen unabhängiger zu machen?
Die werden tatsächlich immer wichtiger. Und wie Sie gerade schon gesagt haben, durch den Krieg in der Ukraine haben natürlich diese Länder jetzt auch einfach nochmal an Relevanz gewonnen. Sie profitieren tatsächlich von dem Krieg. Man hat der Ölpreis oder der Preis für einen Ölbarrel ist angestiegen. Das bringt natürlich neue Investitionen, gerade auch nach der Corona-Pandemie, was natürlich schwierig war für den Öl- und Gasverkauf und diese Länder davon nicht mehr so profitiert haben, erleben sie jetzt gerade wieder eine Blüte quasi der fossilen Brennstoffe. Und Deutschland spielt hier als Handelspartner durchaus eine Rolle, denn man möchte ja die Abhängigkeit von Russland verringern, reduzieren und sucht sich dementsprechend neue Partner. Und die Vereinigten Arabischen Emirate stehen hier tatsächlich an erster Reihe.
Nun sind Öl und Gas als fossile Rohstoffe endlich, manche sagen in 40 Jahren bereits, könnte Schluss sein, da kommt nichts mehr aus der Erde. Für wie gut halten Sie die Exit-Strategie in den Vereinigten Arabischen Emiraten?
Das Problem ein bisschen bei solchen Projektion in der Zukunft ist tatsächlich, dass man gar nicht so ganz genau sagen kann, wie das enden wird. Man hat schon vor 20 Jahren davon gesprochen, dass das Öl und Gas eben irgendwann ausgehen wird. Durch immer neuere Technologien schafft man es tatsächlich auch immer effizienter, Öl und Gas zu fördern und man findet auch immer wieder neue Reservate. Das Problem ist tatsächlich eher die Emissionen, die damit entstehen und die müssen natürlich gedeckelt werden. Und dementsprechend geht es wahrscheinlich eher darum, dass Öl und Gas einfach gar nicht mehr profitabel wird und man sich deswegen davon abwenden wird. und nicht so sehr darum, dass die Ressourcen am Ende des Tages verschwinden werden. Die Exit-Strategie für die beispielsweise Vereinigten Arabischen Emirate sieht tatsächlich gerade so aus, dass man eine gewisse Doppelstrategie fährt. Man investiert in erneuerbare Energien, um eben auch Energiesicherheit zu erlangen und auch sich ja für diese Zeit, wo Öl und Gas eben nicht mehr so rentabel ist, fit zu machen. Aber man setzt nach wie vor auch immer noch auf die Förderung von Öl, aber ganz vor allen Dingen auf Erdgas. Und das wird immer weiter gefördert. Und hier gibt es auch immer noch einen riesengroßen Bedarf, gerade aus den asiatischen Ländern. Und der wird zumindest auch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren weiter fortbestehen und sich wahrscheinlich sogar auch noch vermehren.
Ich denke, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten, vor allem wenn es um die erneuerbaren Energien geht, in erster Linie natürlich an Solartechnik, Solarpanels, die die Wüste zupflastern. Aber so einfach ist das gar nicht, ne? Wie ich gehört habe. Die Sonne scheint zwar, aber es gibt Sandstürme. Wie wirken die sich denn aus?
Genau, das ist einer der großen Probleme und daran denkt man natürlich auch nicht direkt. Man denkt an die Sonne, man denkt daran, dass man natürlich eine sehr hohe Sonneneinstrahlung hat und natürlich auch dahingehend eine sehr hohe Intensität hat. Das Problem ist aber tatsächlich, beruht eigentlich auf zwei Problemen. Das eine, wie angesprochen, sind eben Sandstürme. Die Sandpartikel legen sich auf die Solarpanels und die müssen gereinigt werden. Nahezu täglich, das kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an, aber die müssen mit Frischwasser gereinigt werden, denn man kann natürlich auch nicht einfach darüber schrubben, das würde die Solarpanels zerkratzen und kaputt machen und Salzwasser geht auch nicht, weil sich dort eben das Salz vom Meerwasser eben auch ablegen würde und dementsprechend braucht man Frischwasser und das ist natürlich leider nicht so sehr verfügbar wie die Sonne in dem Land. Das ist ein Problem. Und ein anderes Problem ist, dass viele der Solarpanels, die zumindest weltweit produziert werden, die sind nicht mehr wirklich operabel und funktionstätig, sobald die Temperatur über 25 Grad geht. Und das ist natürlich etwas, was wir auch sehr häufig im Vereinigten Arabischen Emirat haben. Das heißt, hier reden wir zwar darüber, dass es eine Menge installierter Kapazität gibt, aber inwiefern die wirklich auch funktionstüchtig sind über das ganze Jahr hinaus, ist dann eine ganz andere Frage.
Außenministerin Baerbock und Kanzler Scholz besuchen die heutige Klimakonferenz in Berlin. Wie werden die Emirate den Petersberger Klimadialog nutzen? Was wissen Sie darüber?
Sie werden den natürlich erstmal nutzen, um Ihre Vorstellungen dort eines Klimawandels oder beziehungsweise wie Sie den Klimawandel eben auch angehen möchten, vorstellen. Und der beruht tatsächlich eher darauf, dass man zwar auf erneuerbare Energien setzt, aber eben auch auf Öl und Gas setzt und hier auch vor allen Dingen eben auch auf Technologien der CO2-Abspeicherung. Das heißt, man würde weiter Öl und Gas fördern, aber die damit entstandenen Emissionen beispielsweise abspeichern, abfangen, weiterverarbeiten oder tief in den Boden einsperren. Genau, und das ist so ihre Exit-Strategie. Das heißt eigentlich, das Öl- und Gasgeschäft sei nicht das Problem, aber die damit verbundenen Emissionen. Und das sind Technologien, die bisher noch nicht wirklich ausgereift sind, die auch in der Masse bisher nicht wirklich Anwendungen gefunden haben. Hier müssen viele Investitionen noch stattfinden. Aber das ist so ein bisschen die Idee, die Vorstellung, dass man im Prinzip mit Technologie und Innovation die Klimakrise lösen kann.
Vor dem Petersberger Klimadialog ab heute in Berlin, Tobias Zumbrägel vom Verein Zentrum für angewandte Forschung in Partnerschaft mit dem Orient, kurz CARPO. Herr Zumbrägel, danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich bedanke mich. Schönen Tag.
Tschüss.